Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Die Geborgenheit der gleich vor der Tür beginnenden Wildnis. Ich weiß, dass wir in ihr gut aufgehoben sind, solange sie von Bestand ist. Und das ist nicht sie nur so lange, wie wir uns nicht vom Fleck rühren, denn die Wildnis ist nur ganz dünn. Man kann nicht in ihr umhergehen. Ich will den Tätigkeiten, sobald ich sie endlich begonnen habe, gleich wieder entfliehen. Auf die Terrasse mit Tee, ans Fenster, in den Saum. Das dunkelgrüne, nasse Gras unter dem auffrischenden Wind. Wie man zerbrochen war. Das Zerbrochene und die Welt. Die Gegebenheiten, das Wunderschöne sogar. Die eigene, sich aus sich selbst heraus immer wieder erneuernde Ferne. Zum wiederholten Mal streife ich auf dem Weg ins Büro versehentlich die mit Blattläusen befallenen Blätter der Kaufhallenbüsche, deren Zweige weit auf den Gehsteig ragen. Das gelbe Stroh zwischen den Erdbeeren in den Pappschälchen. Die Luft flimmert nur vor den langsam vorbeifahrenden Autos, nicht vor den schnellen. Stromleitungen hängen schlaff in der Baumkrone. Über dem Wald wächst eine Wolke. Die in der Hitze liegende, sanft den Berg hinaufführende Straße, ihr Verstummen. Über meinen Händen die glimmende Luft. Sobald der nachts über uns kreisende Hubschrauber sich an den Rand des Hörbaren entfernt hat, dreht er seine Spitze schon wieder zurück in unsere Richtung, schwebt noch eine Weile am Hörrand der Atmosphäre, ein kaum mehr wahrnehmbares, aber an der Haut weiterhin spürbares Flappen, bevor er zurückkehrt und erst als sein Dröhnen in unseren Körpern weiterhallen wird, dreht er ab. Nachdem wir heute ausgelassen zu zweit durch die gelben Felder gelaufen waren, durch die Fahrrinnen der Mähdrescher im hohen Korn, über die bereits gemähten Flächen, über denen sich die heiße Luft sammelte und zu flimmern begann, Lou im trocknenden Heu gewühlt, dann am Baumsaum des Bachs Schatten gesucht hat, stießen wir bald an diese unsichtbare Wand. Das Tal, eine Wanne voller Sonne und goldgelber Wärme, mündete in einen schmalen, kühlen Trog. Und als wir uns umdrehten und zurückblickten, sahen wir nichts als diese dunkelnde Verengung, der Spalt Licht immer kleiner werdend. Ein Lichtauge, das keinen Trost mehr versprach, sondern uns kalt ansah. Schon der nächste Mensch, selbst wenn er nur ein paar Meter entfernt war, stand jetzt in keinerlei Beziehung mehr zu uns, so als wäre eine endgültige Schranke gefallen. Am Morgen liegt Lou auf dem gelben Laken und ich gehe mit ihr über die Wiese. Alles ist wie immer. Allein gehe ich zurück. Die Zelte am Abend überall aufgestellt zur Sonnenwende. Ich gehe durch die Lichtfeste hindurch, die dunkle Waldlinie in der Ferne, stehe vor dem letzten Lichtspalt, der scharf über der Waldlinie liegt. Als die Nacht dann fällt, der Wald augenblicklich nach mir springt. Lange war offen gewesen, was nun weiter geschehen würde. Diese Offenheit beflügelte uns. Einige von uns fuhren täglich ins Zentrum des Geschehens, kamen immer erschöpft und blass zurück. Erschöpfung und Blässe übertüncht von greller Aufgeregtheit. Die anderen blieben zurück am sich einrollenden Rand, von wo aus es sie immer in die Mitte zog, riss. Mit jeder neu in die Zimmer getragenen Vergeblichkeit vertrocknete Gras, das an unseren Wänden zu wachsen begonnen hatte. Die buschigen Grasmatten waren viel empfindlicher, als sie aussahen. Sie bröckelten und gilbten. Unsere Enttäuschung, die Verschleuderung unserer Kräfte, die Tatsache, dass wir gar nicht bemerkten, wie wir uns Tag für Tag selber entmutigten und erschöpften, all das stach auf das Gras ein wie eine unerbittliche Sonne. Das empfindliche Gras der Innenräume, doch nicht empfindlicher als wir es sind. Feld, Saum um Saum, Naht um Naht. So haben wir uns um nichts mehr gekümmert. Beim Vorübergehen fiel das Gras in unsere Krägen. Durch das Zusammentragen des zugleich Auseinanderfallenden war allmählich eine pulsierende Landschaft aus Schreibtisch und Seelenstreu entstanden und die von den steif werdenden Händen ausgehenden bis zum Herzen reichenden Kältesehnen hatten schon begonnen, über unsere Körper hinauszuwachsen. Wenn man durch sie hindurchging, zerbrachen sie klirrend. Wir suchten Trost beim Tier, das wartete endlich ausgeführt zu werden, mit dem Rücken eng an die Graswand gedrückt, die stoppligen harten Strunken, das Stroh lodernd wie sein Fell. Die Nachbarkinder haben, glaube ich, keine Haustiere. Wenn doch, dann nur tief im Hausinnern versteckte, lautlose, lichtscheue kleine Tiere, stimmendurchlässige Folien- oder Pergamenttiere. Die trockenen Sommerbäume, sie rascheln im Windstoß einer nahenden Regenfront. Das Scharren und Kratzen beim Zusammenrechen der gelben, in sich eingerollten Blätter. Es sind keine kranken Blätter, es sind Sonnenblätter, erkläre ich einem imaginären Kind. Auf den abgemähten Feldern laufen die Krähen, die kälteren Schichten der Luft schon wie beim Schwimmen, die kälteren Schichten des Wassers. Der Wind beginnt große Luftmassen vor sich herzutreiben. Sturmwolken sammeln sich am Himmelsrand, weit weg von uns. Wir sind noch viel zu geborgen, wie wir auf den Feldern stehen. Und ich darf nur heimlich lösen mein Haar. Der Palast aus Wolken über uns, ausgeleuchtet von der untergehenden Sonne. Siehst du? Und wir stehen hier in Sicherheit. Der Kaffeesatz in der dunkel gefleckten Spüle, Sande, das Geräusch, das entsteht, wenn man am Strand das Ohr in den Sand drückt und dann jemand nah vorbeiläuft, wie das Scharren kleinerer, aber sehr starker Tiere. Und jetzt, als fiele Regen auf das dünne Blech der Spüle, klopft es. Doch es ist der wedelnde Schwanz der Hündin, ihr nasses Fell und auch darin wieder Spuren. Als ich irgendwann am Nachmittag endlich vor die Haustür trete, zuvor festgehalten vom Fußbodenmagnet, vom Wandmagnet, wie von allein ohne mein Zutun verharrt, auf dem Holzboden wegknisternder Meeresschaum, befinde ich mich in einem unverhofft weichen, seidigen Tag, doch in diesem Moment ist es schon zu spät. Sehnsucht nach eben diesem Tag, nach einem eben solchen Tag. Das angespannte und zugleich beruhigende Nachtzugfahren. Der alte Tag endet nicht, der neue beginnt nicht. Ich bin in eine Ecke auf dem Boden gerollt, zusammen mit der zu einem Kringel gebogenen Hündin, mit der ich durch ein dünnes, mir mehrfach um die Hand geschlungenes Lederband verbunden bin. Das Kollern des Zuges in unseren Körpern, so sind wir längst Teil der Fahrt, Teil des Gefährts geworden. Wir fahren nun immer weiter Richtung Osten. Nach dem Umbau unseres Zuges für das breitere Gleisbett ist das gleichmäßige Schlagen der Schwellen zu einer sich ins Endlose entrollenden Linie geworden. Nichts weiter müssen wir tun, als in diesem Rhythmus zu verharren, zu atmen und uns im Halbschlummer in die dämmerige Weite hinein zu versenken. Die kurzen Halte des Zuges sind Zwischenstationen und irgendwann, es kann noch Tage, vielleicht Wochen dauern, werden wir uns ausgiebig strecken wie Katzen und beschließen auszusteigen. Dann stehen wir in einer weiten weißen Steppe, die Luft ist lau, obwohl Schnee liegt. In der Siedlung, die gleich an den Gleisen anschließt, haben die Häuser winzige, mit bunt gemusterten Stoffen verhängte Fenster. Vor den Häusern stehen mit spröden Leder überzogene Böcke, auf denen Erjagtes zerlegt und verarbeitet wird. Tiere rufen durch die hallende Weite, Jagd-, Warn- und Suchrufe, Rufe auf der Suche nach dem Andern. Später schlafen wir neben dem stehenden Zug im kohleartigen Gleisbett. Dann zieht Lou fort, das Lederband schneidet in meiner Hand. Ich muss mich konzentrieren, mich mit meinem vom Schlaf weichen Körper gegen ihre Zugkraft stemmen, um sie da zu behalten. Schwarz und metallen thront der längst erkaltete Zug neben uns. Er erinnert uns an das gewalttätige Schiff, in das wir einst eingestiegen waren. So diesig, so riesig, dass es, solange es vor Anker lag, das Meer in eine dröhnende Stadt verwandelt hatte. Wir hatten es in letzter Minute noch über Brücken und wankende Wendeltreppen erreichen können, auf wegbrechenden Stegen, balancierend, die vor den monströsen Maschinen wie Streichhölzchen schwebten. Nur weil es wichtig erschien, es noch zu erreichen, bevor es ablegte, ohne zu wissen warum, und obwohl wir nichts weniger wollten, als auf diesem Schiff zu sein, umgeben nur vom grauen Meer. Der Zug dagegen ist fast zärtlich, lädt uns zum Wiedereinsteigen ein, doch wir verneinen, lehnen uns gegen die Weite, die neben den Gleisen beginnt, und werden in ein anderes Leben gesogen, dessen Anfang ein moosiger, von Wurzeln wie Adern durchzogener und beinahe lebendig wirkender Waldweg ist, auf dem wir beide gehen, fast getragen werden, an einem hellblauen Tag. Die Hündin endlich lose und glücklich springend und auch ich lose und wie das abgeschnittene Ende eines Bandes frei. Vielen Dank.